Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Wir hören Worte aus dem Brief des Paulus an die Römer. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Gemeinde, der Möbelwagen steht vor der Tür. Im Laufe von 2 Tagen sind alle Schränke in Einzelteile zerlegt. Mehrere Stühle und das Klavier sind in eine spezielle Sicherheitsfolie eingeschlagen. Unser Hab und Gut wird in mehreren Kisten vorsichtig verstaut, vorbereitet für den Umzug. Selbst die Clementinen und die 2 Äpfel aus dem Hauswirtschaftsraum kommen in die Packkiste. Naja, und irgendwann sind sie dann auch wieder aufgetaucht. Das Haus, in dem ich so lange gelebt habe, beginnt sich zu leeren. Und am Ende sehe ich, wie viel Platz eigentlich da ist, wenn man nicht alles so vollstellt. Etwas wehmütig werde ich nun doch. Da, wo der Schreibtischstuhl stand, ist das Parkett abgewetzt. Hinter den Schränken, wo ich ungefähr für 15 Jahre nicht so richtig hingekommen bin, hat sich Staub abgesetzt, Zentimeter hoch. Das Verlassen eines Hauses, einer Wohnung, ist auch mit Schmerzen verbunden. Man lässt einen Ort, aber vor allem Menschen hinter sich zurück, mit denen man unterwegs gewesen ist. In glücklichen, aber auch in schwierigen Zeiten. Und manchmal, wenn man umzieht, wenn man sich entfernt, dann vermisst man einige. Und bei anderen ist man tatsächlich froh, dass sie nicht mehr ständig auf der Matte stehen. Abstand kann wunderbar sein. Ein Umzug bietet auch immer die Gelegenheit, auszumisten. Da, wo ich gedacht habe, das brauche ich ganz dringend. Diese Kiste mit genau diesen Büchern, die ich dann doch nicht gelesen habe. Und auch bei der Kleidung ist das nicht anders. Man denkt ja, insbesondere die Männer, dass man in das Jackett hineinpasst, obwohl sich der Körperbau verändert hat. Schrecklich. Größe 52, 54 wandert nun in den Kleidercontainer und in Brasilien ist hoffentlich einer schlanker als ich. Anderes ist mir lieb und teuer. Das lässt sich nicht einfach aussortieren wie ein zu klein gewordenes Stück Stoff. Das hat mich schon sehr lange begleitet. Ein Bild, eine Skulptur, ein Brief, nun alles an einem anderen Ort. Und vor einer Woche beim Aufräumen zu Hause bin ich noch einmal an diese Erfahrung meines Umzuges nach Ostfriesland vor ungefähr genau 5 Jahren erinnert worden. Über meinem alten Arbeitsplatz hing ein Kruzifix. Das war besonders schön geschnitzt. Und beim Abnehmen damals, auch daran erinnere ich mich, merke ich, wie verstaubt Jesus eigentlich ist. Und ein wenig schäme ich mich dafür. Ich nehme das Kreuz von der Wand und schaue es mir genau an. Staub auf dem Kopf, an den Armen und Beinen. In all den Jahren, bei allen Vorbereitungen für Gottesdienste, für das persönliche Gebet, Vorbereitung von Ansprachen für Trauungen, Konfirmationen und Taufen. Er war immer da, dieser Jesus. Hat auf mich geschaut und ich auf ihn. Und irgendwie, das merke ich erst beim Umzug, habe ich ihn gar nicht so gut gepflegt. Kann das eigentlich sein, dass man Jesus verstauben lässt? Irgendwie ist er da, aber dadurch, dass man sich ihm nicht so zugewendet hat, sind manche Konturen verschwunden. Selbst die Nagelmale sind nicht mehr so sichtbar. Liebe Gemeinde, weit hinter uns liegt Weihnachten. Vielleicht auch schon wieder ein wenig verstaubt, ein wenig Staub über diesem Fest. Ja, und in den meisten Kirchen und Haushalten ist alles, was das Geburtsfest Jesu so lieb und teuer macht, wieder fein, säuberlich verpackt. Bei einigen wenigen steht zumindest noch die Krippe bis Maria Lichtmess am 2. Februar und erinnert an Jesus Christus als das Licht der Welt. In der katholischen Kirche werden an diesem Tag traditionell Kerzen gesegnet. Wie haben wir Jesus 4 Wochen nach dem Weihnachtsfest eigentlich noch vor Augen? Was ist geblieben von Weihnachten? Und was haben wir in das neue Jahr mitgenommen? Spüren wir Veränderung? Haben wir mitgenommen vom Lied »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« oder war das wirklich nur eine Momentaufnahme? Sitzt uns die Angst oder der Alltag in den Knochen? Und geht eigentlich alles so weiter wie immer? Wie wäre die Geschichte der Welt eigentlich verlaufen, wenn sich Maria nicht für ihn entschieden hätte? Wenn es für sie ein Konflikt gewesen wäre, dieses Kind auszutragen? Selbst Josef hat sich ja darauf eingelassen, wohl wissend, dass er nicht der leibliche Vater ist. Jesus wird geboren. Er darf wachsen, er erlebt Familie, Alltag und er lernt. Wissbegierig ist er. Im Tempel sitzt er bei den Schriftgelehrten. Er hört hin, er fragt und diskutiert. Ein fragender und ein diskutierender Jesus. Wir haben ja meistens so einen Jesus vor Augen, der uns die richtige Antwort gibt. Aber auch das gehört zu seiner Biografie. Er fragt, er diskutiert, er lernt, er hört zu. Er wird zum Mann. Und bald, in ein paar Wochen, begegnen wir ihm auf einem sehr steinigen Weg. Jesus wird nicht alt werden. Beim Ausladen damals der Umzugskisten kam dann einer der Arbeiter auf mich zu, ganz aufgeregt und sagt, ich muss Ihnen etwas zeigen, Herr Kersten, bei Ihrem Jesus haben sich leider die Arme gelöst. Die waren aber schon einmal geklebt, wusste ich gar nicht. Und weiter sagt er, ich muss ihn mitnehmen und reparieren lassen. Für einen Moment schrecke ich zusammen, erst verstaubt, und nun ohne Arme. Liebe Gemeinde, über den verstaubten und beschädigten Jesus kommen der Arbeiter und ich ins Gespräch. Eine ungewöhnliche Erfahrung. Und wir sprechen ein wenig über den Glauben. Der Arbeiter ist ganz schön flachsig, weil ein Umzug für einen Pastor, den hat er noch nicht so häufig gemacht. Aber wir sprechen. Und dann wird es doch irgendwie persönlich. Mit meinen Konfirmanden habe ich ganz regelmäßig über diesen Jesus nachgedacht. Wir haben viele seiner Geschichten gelesen, versucht, ihm auf die Spur zu kommen. Wir haben danach gefragt, was er mir persönlich bedeuten kann und wo er in meinem Leben vorgekommen ist, wo ich ihn vermisst habe, wo ich ihn hinterfragt habe, wo ich gezweifelt habe und wo er jetzt vorkommt. Wie ist das eigentlich für Sie, liebe Gemeinde? Lassen wir ihn verstauben oder zaubern wir ihn hervor, wenn wir in Not sind zum Beispiel? Ist uns seine Geschichte egal oder macht er mich immer wieder neugierig, wenn er darüber spricht, auch seinen Feinden zu vergeben, wo ich manchmal Probleme habe, den ersten Schritt auf einen Menschen zuzumachen nach einem Streit? Jesus Christus lebt diese Vergebung bis ans Ende. Am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wann kommt bei uns eigentlich das Gespräch auf Jesus? Vielleicht haben wir nachher beim Tee noch ein wenig Gelegenheit, ein paar Erfahrungen auszutauschen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Der Apostel Paulus hat das einer Gemeinde in Rom einmal so gesagt. Ihm ist es weder peinlich, darüber zu sprechen, noch weicht er hinter dieser Überzeugung zurück. Er steht zu seinem Glauben und er bekennt. Niemals würde er sich vom Kreuz lossagen oder das Kreuz an irgendeinem Ort der Welt ablegen, weil es vielleicht politisch nicht ganz korrekt erscheint. Nicht in allen Ländern herrscht diese Freiheit, offen darüber zu sprechen. Es gibt Länder, in denen es lebensgefährlich ist, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Im Norden Nigerias tötet nach wie vor die terroristische Gruppe Boko Haram Menschen, die sich als Christen zu erkennen geben. Und vor ein paar Wochen hat mir Ewald Pollmann auch ein kleines Video aus Indien zugeschickt, da wo ein Bus eines Missionsteams auf offener Straße angegriffen wird, wo es Männer sind, die auf diesen Bus einprügeln, wo sie ihn anhalten, versuchen, das Evangelium zu stoppen. Und die Angst derjenigen, die in dem Bus sitzen und dann draußen stehen, die ist ihnen abzuspüren. Christen, also unsere Brüder und Schwestern, an so vielen Orten und Teilen in dieser Welt verfolgt, bedroht, getötet, weil sie sich des Evangeliums nicht schämen. Ich weiß nicht, wie es bei mir wäre, wenn man in einer solchen Extremsituation wäre. Wenn mich jemand fragen würde, entweder du bekennst oder du wirst einen Kopf kürzer gemacht. So wie in den ersten Jahrhunderten, als Christen und Christinnen um ihr Leben bangten. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes. Es wird genau gesagt, was das Evangelium ist. Evangelium, frohe Botschaft, gute Botschaft. Etwas, was mir Kraft zuwachsen lässt. Liebe Gemeinde, ich weiß aber auch, dass in diesen Tagen und Monaten viele mit ihren Kräften am Ende sind. Diejenigen, denen die Krankheit zugesetzt hat. Menschen, die vereinsamen oder andere, die in erhöhtem Maße zu Alkohol und Drogen greifen und manchmal zwischen wirtschaftlicher und persönlicher Notlage keinen Ausweg mehr sehen. Die Deutsche Welle hat unlängst einen Bericht erschütternd über Japan veröffentlicht. Dort sind Selbsttötungen seit der Pandemie vor einigen Jahren sprunghaft angestiegen. Die sozialen und wirtschaftlichen Pandemiefolgen belasten aber nicht nur Menschen in anderen Ländern. Auch wir haben gerade erfahren, dass insbesondere Kinder und Jugendliche darunter leiden, obwohl sie so viel haben, obwohl sie so vernetzt sind. Manchmal von Momenten berichten, sich tief einsam und allein und nicht verstanden gefühlt zu wissen. Ja, und auch in unserem Land, das ist die aktuelle Situation, gehen Tausende von Arbeitsplätzen verloren, weil die Wirtschaft stagniert und die Preise steigen. Sprechen Sie einmal mit jemandem, der bei VW gerade einen Auflösungsvertrag vorgelegt bekommen hat und erst vor einigen Jahren und mit viel Zuversicht für seine Familie ein Haus zu bauen, um in der Region heimisch zu werden. Mit der persönlichen Kraft ist das also so eine Sache, obwohl wir sie ja erwarten, auch von uns, selbst dann, wenn wir eigentlich gar nicht mehr so richtig können. Aber wir erwarten sie von Politikern, von Expertinnen in der Wirtschaft und von denen, die scheinbar Einfluss auf die Geschichte und Entwicklung dieser Welt haben. Manches geht ohne Kraft eben nicht. Und wer zu viel davon hat, der wird ein Kraftprotz und schnell zum Diktator, der kein Maß mehr kennt. Auch von der Kirche erwarten Menschen etwas. Manchmal weiß ich nicht, was sie ganz genau erwarten. Vielleicht Zeiten wie früher, als noch 100 oder 150 Menschen in den Gottesdienst kamen, dass im Konfirmandenunterricht noch richtig gelernt werden musste. Aber was Menschen, glaube ich, erwarten, ist ein kraftvolles, stärkendes Wort. Das muss nicht laut oder tönend sein, sondern es muss zur rechten Zeit gesprochen werden. Paulus redete in Rom von einer ganz anderen Kraft als der, die damals ein unberechenbarer Kaiser Nero ausübte, mit gefräßigen Mitarbeitenden und einem korrupten Gefolge. Paulus redet zur kleinen Christengemeinde: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Was für eine Kraft ist das denn? Paulus spricht über die Kraft des Evangeliums. Und damit immer wieder neu auf Jesus blicken. Er sagt, eine andere Kraftquelle gibt es gar nicht. Und wenn es Kraftquellen sind, ja, die ebben irgendwann ein oder verebben, aber Jesus bleibt. Selbst wenn man ihn hat verstauben lassen, freiwillig oder unfreiwillig, selbst wenn er beschädigt ist, ohne Arme, selbst wenn er am Kreuz stirbt, unsere Kraftquelle ist Jesus. Und Menschen haben sich bis heute immer wieder neu daran ausgerichtet und aufgerichtet. Hoffnung haben wir und sie trägt uns, liebe Gemeinde. Heute und hoffentlich auch über diesen Tag hinaus, im neuen Jahr, schämen wir uns des Evangeliums nicht, sondern nehmen es als eine Kraftquelle. In Zeiten, wo alles rund zu laufen scheint, aber auch gerade dann, wenn ich mich schwach fühle. Christus ist Kraft. Er sieht meine Not, er richtet mich auf, er nimmt mich an. Und so kann ich leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, dem Licht der Welt. Amen.